Heute geht es um die Zeit von 1945 bis 1960, aber ich muss erst mal aufholen, was ich letztes Mal nicht untergebracht habe, nämlich die Geschichte der Computer. Wir hatten ja die Geschichte des Fantastischen, des Neuen, Imaginären als Gegenreaktion unter anderem auf die industrielle Revolution und die Aufklärung, andererseits aber natürlich auch als Ausdruck eines tiefen inneren Bedürfnisses der Menschen im 19. Jahrhundert. Auf der anderen Seite die Entwicklung der Spiele, wobei habe ich ja also große Teile ausgelassen, insbesondere die Brettspiele, aber so die Entwicklung der Spielautomaten, des automatischen Unterhaltungsprogramms, was man heute in dieser Form eigentlich nur noch auf Kirmessen und Jahrmärkten findet, weil es für den Normalanwender deutlich ausgereiftere Varianten gibt, die auch nicht so materialintensiv sind, als so einen großen Howdy Lucas. Der dritte Strang, um den es geht, ist die Geschichte der Computer, was dann alles in den 60er Jahren eigentlich zusammenlaufen wird. Aber bis dahin ist halt noch ein weiter Weg. Die ersten Rechenmaschinen, die gehen zurück aufs 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, dass man versucht, einfache Rechnungen automatisiert ausführen zu lassen. Insbesondere Addition, das entwickelt sich dann über Multiplikation als fortgeführte Addition, Division und Subtraktion, also Minus- und Geteiltrechnung, sodass Ende des 19. Jahrhunderts es gute Maschinen gab, die zumindest die vier Spezies beherrschen, also die vier Grundrechenarten. Haupteinsatz war einerseits die Berechnung von militärischen Aufgaben, ballistische Tabellen waren immer wichtig, wie man irgendwie die Raketen richtig abschießen muss oder die Kanone richtig ausrichten muss und die Geschütze. Dann sehr viel Buchhaltung, einfach, dass die Konten stimmen. Und die ursprüngliche Entwicklung richtete sich auch an entweder astronomische Berechnungen, also für die Wissenschaft, oder an Buchhalter, damit, wenn so ein Übertragsfehler passiert, da kann das ganze Buch nicht mehr stimmen und mit automatischen Rechnern geht es schneller und gründlicher. Hier sehen Sie als Also ich steige halt irgendwo ein in der Mitte, 1892 die Brunswiger Bürorechenmaschine von Franz Trinks, Brunswiger, Grimm und Natalis und Co., die sich sehr gut verkaufte. Es sieht nicht umsonst aus wie so eine einfache Registerkasse. Oben im Medienlabor haben sie halt eine elektronische Fassung, aber die im Grunde genommen das macht. Man kann irgendwelche Zahlen eingeben und letztlich ist es ein Tischtaschenrechner. Heute gibt es eine App für, aber das waren damals halt recht große Maschinen. IBM gründet sich eigentlich aus einer Firma, die Volkszählungen durchführt, also die verwaltet große Mengen an Lochkarten, in denen man Daten speichert und die werden ausgewertet und kombiniert das, also die Industrial Business Machine Firma, die kombiniert das mit den Rechenmaschinen und sagt, okay, wir haben ein externes Programm, also kein Programm, einen externen Datenspeicher in Form von diesen Lochkarten und können die Berechnungen dann mit dieser Maschine ausführen. Hier haben Sie die IBM 601, ein Multiplikator auf Lochkartenbasis 1931 und Sie können sich vorstellen, dazwischen gibt es natürlich eine große Entwicklung von diesen Maschinen und diesen, also da ist eine Menge los, das sind jetzt nicht nur die zwei, aber das ist jetzt eher rausgegriffen. Es soll nicht so sehr um die Geschichte des Computers gehen, sondern mehr um so die Frage, was sind so ein paar Etappen, bis wir ihn dann einsetzen können zur Berechnung von 3D-Grafik oder Berechnung von Spielen. Die Digitaltechnik, also das sind so Geräte, die sind nicht programmierbar und laufen auch so, so digital, nicht alle laufen digital, sondern gerade diese Maschinen noch nicht. Die laufen halt, das ist etwas knifflig, also mechanisch, analog, dass irgendwelche Zahnräder drehen sich und die bewegen dann irgendwelche anderen Sachen weiter. Also es hat nichts richtig mit dem zu tun, was wir heute Computer nennen, aber es inspiriert natürlich. Damit wir sowas wie Digitaltechnik überhaupt unterbringen, braucht es erstmal ein Wissen, wie sowas funktioniert. Also das entwickelt kein Ingenieur einfach so, sondern da gibt es Vorarbeiten. Und zwei sind einerseits George Boole, The Calculus of Logic, also der baut sowas wie eine Logik auf den Werten von 0 und 1 und der zeigt, dass man mit 0 oder wahr und falsch, dass man da durchaus auch rechnen kann, alle Grundrechenarten, alles durchführen kann und führt das erstmal als theoretisches Modell ein. Leibniz hatte das vor ihm schon im 17. Jahrhundert also gesehen, dass man Zahlen damit darstellen kann und damit rechnen kann, aber Boole baut eine ganze Algebra darauf auf. Das bleibt aber innerhalb der Mathematik ein Kuriosum. Also das nimmt man zur Kenntnis, dass es sowas gibt, aber es wird nicht wirklich eine Anwendung gesehen. Das ändert sich dann mit Claude Shannon, der 1937 zeigt, dass man diese Logik von George Boole ganz einfach auf Schaltkreise übertragen kann. Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Also da werden Relais genutzt, das sind elektrische Schalter. Und mit diesen Relais kann man, sagt er, auch sowas wie logische Berechnungen ausführen. Und damit, das waren so zwei ganz wesentliche Punkte, die man braucht, um zu sagen, dann bauen wir doch einfach mal eine Maschine darauf. Und witzigerweise, es ist nicht die erste, aber witzigerweise fällt in die Zeit dann auch so die Idee, dass man ein Spiel bauen kann, ein ganz einfaches NIM-Spiel, a Machine for Playing the Game NIM. Das ist noch so ein Zwischenteil, was ich hier mal untergebracht habe. Und gilt derzeit, das ändert sich alle 5 Jahre, als das erste Spiel aller Zeiten. First Computer Game Ever, 42. Das ist, haben sie dann gefunden, wieder auf dem Speicher der MIT. Das ist alles, was wir darüber haben, ist dieser Film. Also bislang, mal gucken, wann die Dokumente im Netz stehen. Aber nur, dass Sie mal sehen, also sobald man Maschinen baut, die halt irgendwas ausführen können, in diese Zeit fallen dann auch die Spielentwickler rein. Was aber die Hauptanwendung, Entschuldigung, ich sehe gerade noch ein anderes, fehlt mir aber ein Bild, fehlt mir das? Ich muss gerade mal schauen, ob ich hier nicht Ihnen was vorenthalte. Nein, fehlt mir nicht, kommt dann gleich. Also es ist sozusagen eine Fußnote. Eine andere Anwendung in diesem Geist zu sagen, wir bauen erstmal ein Spiel, ist the Cathode Ray Tube Amusement Device. Also ein Object of the Game, die haben Radartechniker. Radarschirme sind im Zweiten Weltkrieg sehr beliebt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, 47, kommt halt T.T. Goldsmith und Esther Ray Mann kommen auf die Idee zu sagen, was könnte man mit diesen Radarschirmen noch machen? Computer bauen ist das eine, und das, woran Sie wieder denken, ist halt ein Amusement Device im Geiste dieser Amusement Devices, die ich Ihnen letzte Woche gezeigt habe. Es wird auch nie gebaut, aber es wird patentiert, deswegen haben wir diese Zeichnung. Und was ist Ihre Idee? The object of the game is for the player to adjust the controls within a specific predetermined interval of time. Also Sie müssen irgendwelche Kontrollfelder da einstellen in der richtigen Zeit, so that one of the parabolic traces of the beam will start from the gunner's position and hit a selected target or airplane and explode on the selected target. Also Sie müssen eine Parabel so berechnen, dass Sie im richtigen Winkel da reintreffen. Das war sehr einfach für die, solche Maschinen zu bauen, weil ihre gesamte Radartechnik basiert ja darauf, dass man Flugbahnen vorher berechnet, und die sind nun mal parabelförmig, also gerade von irgendwelchen Geschützen, sodass die Schaltkreise es dafür schon gab. Das ist nicht digital, aber die Schaltkreise gab es, und sie haben gesagt, mach mal ein Spiel draus. Und das bewegt die Geschichte der elektronischen Spiele eigentlich von Anfang an. Man nimmt die Technik, die es gibt, und guckt, ob man das nicht spielerisch benutzen kann. Die Hauptanwendung der Computer und der Digitaltechnik, und damit schließe ich jetzt die Klammer von eben auch, die Folie hatte ich eigentlich eben erwartet, also von Boole und Shannon und anderen, die da gearbeitet haben, Atanasoff, Berry und wie sie alle hießen, die bauen die ENIAC, also als Großcomputer, der nimmt tatsächlich diese Größe da ein, die Sie hier sehen, so einen ganzen Raum, um im Wesentlichen, 300 Rechenoperationen pro Sekunde durchführen zu können. Das läuft so halb digital, halb analog noch mit Kabeln als Programm, also Sie stecken so diese verschiedenen Kabel, brauchen 2 Tage, um das zu programmieren, um dann so in 15 Minuten das Programm auszuführen. Unglaublich aufwendig, also es ist auch kein gespeichertes Programm, sondern das Programm ist festgesteckt. Und das Ziel ist es hier, wenn Sie damit anfangen, ab 42 fängt so die Entwicklung an, ist es eben wiederum die Kriegstechnologie voranzubringen. Also dass man wieder automatische Tabellen berechnet, die man dann für den Einsatz von Geschützen benutzt. Dummerweise wird diese Maschine aber erst 45, 46 fertiggestellt, da ist der Krieg rum. Und auch das ist so ein Drama der Computertechnologie anfangs. 45, also ein wesentlicher Einschnitt eigentlich für die Politik der nun folgenden Jahrzehnte, ist die Atombombe über Hiroshima und Nagasaki. Und die Leute, die diese Atombombe entwickelt haben im Manhattan-Projekt, also John von Neumann ist da ganz vorne, ein ungarischer Mathematiker, der dann im Ersten Weltkrieg nach in die USA emigriert ist, also als die Revolution da in Russland stattfand. Und also als Mathematiker ganz deutlich auch sagt, also er sieht seine Aufgabe darin, dieses sein neues Land, also die USA, seine neue Heimat zu verteidigen und ist einer der Hauptkriegstreiber gegen Russland, der immer sagt, also wenn mich einer fragen würde, ob wir die UdSSR angreifen sollen, würde ich sagen, lieber heute als morgen und lieber um 3 als um 5. Also mit atomarem Erstschlag. Und der hat zum Beispiel berechnet, das war seine Aufgabe, die Frage, in welcher Höhe müssen wir die Atombombe abwerfen, damit der Schaden möglichst groß ist. Da stellt sich schon die Frage nach der Ethik und Verantwortung des Wissenschaftlers, aber der hatte ja nur das Beste vor Augen, so die Schutz seines Landes. Und sieht dann auch sofort diese ENIAC und denkt sich, also er war wirklich ein brillanter Mathematiker, also war schon ein merkwürdiger Mensch, aber hatte echt kluge Ideen, sieht diese Maschine und denkt sich, verdammt, das brauche ich, damit können wir noch bessere Bomben bauen. Und andere Sachen hatte er, der hatte eine ganze Menge vor. Also er hat nicht nur an Bomben gedacht, er hat die Quantenphysik vorangetrieben, die Spieltheorie entwickelt, die mathematische. Also der hat schon eine Menge der Welt hinterlassen. Sieht aber sofort den Einsatz von Computern zu Militärzwecken und treibt im Grunde genommen die Entwicklung voran und schreibt dann einen Report über diese ENIAC, beziehungsweise über die ADVAC, so als Rechner, wo er, indem er schreibt, so sollte eine Maschine aussehen. Also damit fasst er die Ergebnisse dieser ENIAC-Gruppe zusammen. Hier sehen Sie übrigens die ENIAC-Programmierung durch Gloria Gordon und Esther Gersten, zwei der über einem Dutzend sogenannten ENIAC-Girls. Das hatte ich Ihnen ja letzte Woche schon gesagt, Programmieren war im Wesentlichen eine Frauentätigkeit und das galt auch in der ENIAC. Das waren ja nicht irgendwelche unausgebildeten Kabelsteckerinnen, das waren hoch ausgebildete und qualifizierte Mathematikerinnen, die genau wussten, was sie da tun. So, und auf jeden Fall in dieser Gruppe entstand dann dieser Report of the ADVAC und Ende der 40er Jahre entsteht die Architektur für Computer, die sich kommerziell durchsetzt, die eigentlich bis Ende der 90er Bestand hatte. Also wir haben jetzt so seit 10 Jahren Mehrkernprozessoren, da sind eigentlich mehrere Computer in einem, was für Sie bedeutet, Sie können gleichzeitig einen Text schreiben, einen Film gucken, Musik hören und im Internet surfen, ohne dass Sie das sehen, weil für jeden dieser Prozesse ist einer Ihrer Kerne zuständig. Aber Sie müssen sich irgendwie einigen und die müssen parallel laufen und das hat John von Neumann damals gesagt, es ist zu kompliziert, parallel arbeitende Maschinen zu entwickeln. So, und der schreibt diese Architektur auf, die sich dann durchsetzt. Und im Grunde genommen geht von dieser ENIAC, strahlt es aus. Es gibt andere Computerentwicklungen weltweit, in Deutschland vor allem Konrad Zuse war eigentlich der Erste. Also der hat Computer gebaut, da haben die in Amerika noch keine Computer gehabt, aber war insbesondere durch den Zweiten Weltkrieg und durch die NS-Zeit war das alles geheim und konnte sich auf keinen Fall ausbreiten. Und das ist vielleicht eine wichtige Lektion in der Technikgeschichte. Technik wird nicht von brillanten Einzelpersonen entwickelt, sondern ist immer ein Kind seiner Zeit. Also es hat immer auch eine Vorgeschichte. Es braucht brillante Einzelpersonen, um sowas hervorzubringen, aber wenn es die einen nicht machen, machen es die anderen. Es braucht aber auch sowas wie ein kulturelles Klima, das sich so eine Technik verbreitet. Zuses Entwicklung war bahnbrechend, aber es hat keine Bahn gebrochen, weil der Rahmen war so schlecht, dass die Bahn irgendwo hinkam. Genau wie Charles Babbage in England in dem 19. Jahrhundert mit seiner analogen Holzmaschine. Die wäre auch bahnbrechend gewesen, aber das Parlament hat gesagt, du gibst echt Geld aus und wir wissen gar nicht wofür, gibt keins mehr. Und damit war die Erfindung des Computers um 50 Jahre verschoben. Und wenn solche Umstände herrschen, dann entwickelt sich natürlich die Technik auch nicht in der Form, wie das in Amerika möglich war, wo halt gesagt wurde, okay, es war ein Militärprojekt, Krieg ist vorbei, naja gut, dann nehmt halt euer Wissen und macht ein Geschäft auf. Und das haben sie auch gemacht. Und die Bauer der ENIAC gründen UNIVAC, Universal Automatic Computer, als Firma. Und die verkauft ihre Computer weltweit. Also das sehen Sie, ist glaube ich ein Bild aus dem Frankfurter Rechenzentrum. Die verkauft ihre Rechner an Banken, an Versicherungen, an größere Firmen, die halt Buchhaltung betreiben, ihre Bilanzen berechnen. Es waren zwar ursprünglich Maschinen gebaut für militärische Zwecke, aber es sind halt Universalmaschinen. Damit kann man erstmal alles Mögliche berechnen, das muss nicht militärisch sein. Die können halt große Mengen Zahlen und Daten verwalten. Hier sehen Sie schon, das ist schon ein etwas neueres Modell, die haben dann Magnetbandspeicher und so. Also das ist faszinierend, die Geschichte des Computers ist faszinierend, in welchen Größenordnungen man sich da bewegt. Also auf so ein Magnetband passen da wahrscheinlich 5 Megabyte oder so, also was Sie heute so als E-Mail-Anhang verschicken. Und das alles im Abstand, muss man sagen, von 60 Jahren. Was auch in 45 an den Start geht, ist, also wird schon vorher entwickelt, aber ist der Whirlwind, der wohl einflussreichste Computer der Geschichte, kann man sagen. Der Whirlwind ist erstmal ein Computer als Flugsimulator gebaut. Man wollte damit Flugsimulatoren für Ausbildung von Piloten basteln. Deswegen war das ganze System auf Echtzeit ausgelegt. Also es konnte Eingaben in Echtzeit verarbeiten, was für Computer denken, ne, ENIAC, 2 Tage programmieren und dann kann man was ausrechnen. Dieser Rechner sollte sofort reagieren, wenn sie was tun. Das wurde dann, also der Flugsimulator, das klappte dann nicht so, aber man hatte eine sehr leistungsfähige Maschine. Und was wird gebaut, wenn man sieht, man hat eine Grafikausgabe auf dem Radar, hier rechts sehen Sie mal so einen Radarschirm, das war halt der Display, was heute die Monitore sind. Es ist ja eine ähnliche Technik lange gewesen über diese Röhren, die braunschen Röhren, die Sie heute gar nicht mehr kennen. Sie kennen wahrscheinlich noch diese großen Fernseher, aber die braunsche Röhre ist ja inzwischen ausgedient, aber damals war sie halt hoch im Kurs, die war natürlich auch rund. Und was bauen Sie als erstes oder als eines der ersten Anwendungen ist, na okay, wir gucken mal ballistische Tabellen, unsere Parabeln, wenn so ein Ball runterspringt, wie der durch Reibung dann so ein bisschen an Schwung verliert. Das war der Bouncing Ball. Und dann kam man auf die Idee zu sagen, okay, dann machen wir doch mal ein Loch in den Boden und du musst jetzt einen Regler so einstellen, dass dein Ball durch dieses Loch fällt. Und schwupps haben sie das erste Spiel in Echtzeitgrafik, was so minimal, also eine sie haben eine Challenge und müssen halt sehen, dass sie ihren Ball dann so justieren oder ihr System so justieren, die Schwerkraft oder die eher so die Frequenz des Balles, bis der Ball dann da unten raushüpft. Das ist so ein Nebenprodukt, das wird also es hat die Leute damals sehr beschäftigt und es übt sie auch so ein bisschen in der Justierung der Parameter, aber da sagt jetzt keiner Mensch ein Spiel. Also im Gegensatz zu den beiden anderen Radartechnikern, die sagen, hier, Cathode Ray Amusement Device, die haben so schon den Ausstellungsstück, haben sie gesehen, aber hatten nicht die Mittel, das umzusetzen. Die hatten hier eine Multimillionen-Dollar-Technik und schreiben halt dann solche Anwendungen. Und das wird die Computerspielgeschichte durchziehen, aber auch die Computergrafikgeschichte. Das ist so Missbrauch von Heeresgerät, wie Friedrich Kittler das mal genannt hat. Ursprünglich gebaut für militärische Anwendungen und dann kommen Leute auf ganz andere Ideen und setzen das auch einfach mal durch. Also hier beginnt auch die Echtzeit-Computergrafik, nicht nur im Sinne, dass es hier ein interaktives Spiel ist. Das ist vielleicht das erste grafische Demo, wo Leute gesagt haben, hier, das kann unser Rechner in grafischer Ausgabe. Und das entwickelt sich dann in die 3D-Grafik-Richtung später. 1952 entsteht aus dem Whirlwind Computer, ich sage ja, ist der einflussreichste Rechner der Geschichte. Die IBM kriegt den Auftrag, diesen Whirlwind weiterzuentwickeln und daraus ein Netz zur Überwachung des Luftraums zu bauen. Das Semi-Automatic Ground Environment, Semi-Automatic, weil hier sehen Sie die andere Hälfte von Semi, da ist halt ein Mensch, der mit so einer Lichtpistole, also so einem Lichtgriffel, immer wenn Sie drücken, dann weiß dieser Griffel, wo er gerade gehalten wird, weil im Hintergrund gibt es ja so einen Strahl, der über diesen Bildschirm flitzt und der nimmt dann, wird sozusagen von dem Lichtsensor in diesem Lichtgriffel aufgenommen und dann weiß, wenn der Computer das Signal kriegt, ich wurde gerade angestrahlt, dann weiß der Computer, wo war gerade sein Rasterpunkt oder sein Punkt auf dem Bildschirm, Rasterpunkt nicht, sein Vektorpunkt und dann weiß er, aha, der hat gerade da drauf getippt. Und was diese Männer machen sollten, war Verfolgen von Flugkörpern. Man wollte verhindern, dass die russischen Langstreckenbomber einfach den amerikanischen Luftraum durchbrechen können. Und der Traum war natürlich 50er Jahre, das soll alles mal automatisch sein. Die Maschine soll am besten automatisch diese Flugkörper verfolgen und dann sofort einen atomaren Gegenschlag auslösen, automatisch. Wenn es aussieht, als würden die russischen Raketenbomber angreifen. Auch das ist so ein Gerät, also dieses Ding wurde ab 52 entwickelt, 58, 59 ging es an den Start und 58, 59 gab es überhaupt keine Langstreckenbomber mehr, die gefährlich waren, sondern Interkontinentalraketen, die viel schneller waren als das System. Also das System war obsolet mit dem Tag seiner Einführung, wurde aber zur Überwachung des Luftraums bis in die 80er benutzt. Was Sie hier aber haben, ist eben diese Bildschirme, Sie haben interaktive Geräte, Eingabegeräte und das wird natürlich sofort als Technik auch benutzt, insbesondere nach der Entwicklung. Also die Sage brachte IBM zu dem, was es dann lange Zeit war, nämlich die größte Computerhersteller in Amerika und in der Welt. Sage brachte eine unglaubliche Menge an Programmierern hervor, die diese Systeme erstmal eingerichtet haben, die danach aber auf dem Arbeitsmarkt standen, dann war das System entwickelt. Aber dadurch entsteht die Möglichkeit einer Computerinfrastruktur, dass man jetzt Firmen gründen kann, die einfach diese Programmierer auch einstellt und beschäftigt. Und letztlich verdanken wir das dem Whirlwind. Wir haben aber auch hier das erste Netz, denn es gibt über 20 solcher Zentren, die den Luftraum überwachen und die stehen untereinander in Verbindung, die kommunizieren miteinander. Und die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, werden dann 10 Jahre später das Internet entwickeln. Und all das geht letztlich auf den Whirlwind zurück, also vernetzte Systeme, Echtzeitsysteme, Computergrafik. Aber der Whirlwind in Österreich baut Heinz Zimmernick das Mailüfterl. Er sagt, für einen Wirbelwind hat es nicht gereicht, aber ein Mailüfterl sei noch drin, als ersten europäischen Transistorcomputer auf Grundlage des Whirlwinds. Und die Leute, die in Whirlwind arbeiten, die werden den Rechner immer kleiner machen und später dann die ersten Minicomputer, also die sind nur so groß wie dieser Tisch, oder Personal Computer rausbringen. Und letztlich ist der Whirlwind Ursprung, wenn Sie es zurückverfolgen, der Computernetze, das Internet, Echtzeitsysteme, Computergrafik, PCs, alles steckt da drin. Also das wäre die Computergeschichte bis 1945. Wenn wir jetzt da weitergehen, hier ist eine sehr schöne Darstellung, wir sind so kulturhistorisch, ich mische das immer so ein bisschen, also das dürfen Sie mir nicht übel nehmen, Sie müssen mir immer folgen. Hier ist zum Beispiel ein sehr schönes Diagramm zur Geschichte der Science Fiction. Da können Sie dann gucken, also History of Science Fiction, so als irgendwie Tentakelmonster. Das ist so der Teil, den wir letzte Woche hatten. Gothic Novels, Fantasy Adventures, Science Adventures, Jules Verne. Hier gibt es dann auch so eine Timeline hier unten. Da finden Sie im Netz, wenn Sie hier draufklicken, finden Sie diese Grafik in noch deutlich größer, in large hier. Denn wir führen ja diese ganzen Ströme, also die kulturellen Einflüsse, die technischen Einflüsse und so, die führen wir dann alle mal zusammen. Das ist vielleicht ein bisschen sehr groß. Und wir sind jetzt in den 40er, 50er Jahren im Science Fiction, wo sich, muss man sagen, auch die Genres ausdifferenzieren. Also Horror verschwindet so allmählich als eigenes Genre. Fantasy durch Tolkien, Hobbit und dann später Lord of the Rings. Im Gegensatz zu Conan dem Barbaren trennt sich Fantasy auf in die High Fantasy, wo komplexe Welten und eigene Geschichten und Kulturen, gegen die Low Fantasy, wo halt irgendwie leicht bekleidete Barbaren, leicht bekleidete Frauen vor irgendwelchen Gegnern mit Schwert und Sword and Sorcery, mit Schwert und Zauberei irgendwie besiegen. Das gibt es immer noch so als Trennung. Computerspiele werden sehr schnell in das Low Fantasy Genre einschwenken, weil es da Kämpfchen gibt. Und erst seit einigen Jahren gibt es auch High-Fantasy-Computerspiele, die einfach auch größere Welten verarbeiten können. Das Horror-Genre durch Lovecraft, Cthulhu wird sehr stark, also differenziert sich aus, wo es anfangs ja noch so Frankenstein war, Horror-Science-Fiction, wird dann aber zunehmend auf eben irgendwelche Figuren aus der Gegenwelt gehen und man braucht gar nicht mehr so sehr die Technik dazu. Und Science-Fiction differenziert sich mächtig aus in Space-Operas, in eben die Galaxien, ein bisschen sehr weit, in eigene Galaxien, die aufgebaut werden, beziehungsweise in alternative Weltentwürfe im dystopischen Roman, so Brave New World etc. Und, das muss man auch dazu sagen, die Golden Age of Science-Fiction bringt die Großmeister hervor, wie Robert Heinlein, Isaac Asimov oder Ray Bradbury, die in dieser Zeit, also eigentlich die Golden Age ist so 35 bis Mitte der 50er Jahre, mit diesen Pulp-Heften, die halt spezialisiert sind für Science-Fiction. Aber jetzt kommen Literaten, die sagen, Science-Fiction ist ein Genre, in dem man einfach mal alternative Welten durchprobieren kann und ausprobieren, wie es läuft. Im Deutschen wird das übersetzt, also in ganz merkwürdigen Verlagen taucht das auf, so Heine Verlag, die dann in Bahnhofsbuchhandlungen zu finden sind und wird lange Zeit einfach als literarisches Genre auch nicht ernst genommen. In Amerika gibt es halt eben mit solchen Autoren durchaus Werke, die sich in den literarischen Kanon einreihen ließen, in dem halt es da weniger um die Ausstellung von irgendwelchen Techniken geht oder irgendwelche fantastischen Geschichten erzählt werden, sondern man guckt mal, wie sich Menschen bewegen in solchen Settings oder in Auseinandersetzung mit Robotern. iRobot, wenn Sie dann mal das Spiel, das hat mit dem Spiel jetzt auch nichts zu tun, da werden diese Robotergesetze formuliert, die ja heute zunehmend Also wenn heute es gibt Roboter, die Altenpflege betreiben, oder wir haben Roboter, die im Kriegseinsatz stehen sollen, die werden ja entwickelt, also diese Drohnen. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wann diese Robotergesetze, wie Roboter eigentlich Menschen behandeln. Also noch haben sie nicht die Möglichkeit, wirklich sich zu entscheiden, weil sie programmiert sind, aber wenn sie mehrere Optionen haben, weil sie das Haus steuern, während sie im Urlaub sind und so, wie gehen die eigentlich mit lebenden Mitmenschen dann um? Da wird plötzlich Asimov wieder sehr aktuell, indem man sagt, okay, welche Grundregeln gibt es eigentlich, die man so einem Roboter einpflanzen soll. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, wieder als dystopischer Roman, also all das entsteht in dieser Zeit, aber es entsteht halt auch die Science-Fiction der McCarthy-Ära. McCarthy war ein amerikanischer Kommunistenjäger, der halt in so einer Zeit wirklich überall Kommunisten gesucht hat, und wer sich halt denunzieren ließ, der wurde dann auch, seine Karriere war beendet, und wenn sie als Schauspieler irgendwie Bezüge nach Russland hatten, dann wurden sie in keinem Film mehr eingestellt, und das hat also jede Menge Karrieren vernichtet. Und in dieser Zeit entstehen halt die berühmten Science-Fiction-Filme der 50er, so Das Ding aus einer anderen Welt, Der jüngste Tag, Invasion gegen die USA, gerne auch immer vom Mars, dem roten Planeten, Sie verstehen, roter Planet, Invasion, Invaders from Mars, und mit Covern für die Kinofilme, die eigentlich aus jeder Pulp-Serie kommen können. Zum Teil sind das heute Klassiker, Trash-Klassiker auf jeden Fall, durchaus werden die auch wieder aufgelegt, aber im Japanischen, da gibt es dann so im Sinne von King Kong, gibt es dann Godzilla und später Gorgo, also so das Riesentier, was irgendwie eine Stadt überrennt. Im Amerikanischen sind es häufig Außerirdische, die halt This Island Earth, die dann irgendwie das amerikanische Volk überfallen. Aber Science Fiction ist hier vor allem Aufbau eines diffusen Bedrohungsszenarios und so eine grundlegende Technikskepsis, die sich einsetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dieser Atombombe. Technik führt nicht immer zum Besseren, sondern die Atombombe ist ja gut, solange man sie selber hat. Aber als Russland dann auch Atombomben hatte, da war das plötzlich gar nicht mehr so gut, was die Wissenschaft hervorbringt. Und der Kalte Krieg basierte ja im Wesentlichen auf Abschreckung, also auf der Angst, dass die anderen zuerst angreifen und oder wenn man selber angreift, dass die anderen so stark zurückschlagen, dass man danach einfach wieder in der Steinzeit ist. Plan 9 from Outer Space, der schlechteste Film aller Zeiten, nach einigen war. Also das entsteht alles in dieser Zeit, und da werden halt, hier ist ja so eine Mischung aus Horror und Vampir, Erotik, Science Fiction Schrott, der allerdings sozusagen, der ist so schlecht, dass er auf der anderen Seite schon wieder rauskommt und dann auch gerne mal angeguckt wird. Also das ist so diese Science Fiction in den 50er Jahren, die entweder von dieser Golden Age noch geprägt ist oder aber von diesem sehr wirklich klischeehaften Bedrohungsszenarium ausgeht. Und daneben her läuft so eine Computerentwicklung, hier sehen Sie von Ferrati, die auch wieder so ein Nimm-Spiel bauen, aber das als das Elektronengehirn auf verschiedenen Ausstellungen präsentieren. Unten sehen Sie Hans Erhard, hinten sitzt dann Adenauer, der ihm zuschaut, wie Hans Erhard halt gegen dieses Elektronengehirn verliert. Im Nimm, weil das perfekt Nimm-Spiel. Also Nimm, wenn Sie das kennen, Sie haben da, glaube ich, 21 Streichhölzer, sehen Sie da unten auch, und Sie müssen immer eins wegnehmen oder zwei, und dann kann der Gegner wieder eins bis drei wegnehmen, und wer das letzte nimmt, verliert oder gewinnt, je nach Regeln. So, und das ist relativ einfach, einen Computer beizubringen. Und Elektronengehirn machte sich in der Zeit eh gut, so ähnlich wie diese Robotergeschichten und Science Fiction, diese Vorstellung, man hat es mit einem intelligenten Wesen, mit einem intelligenten Gegenüber zu tun. Das gibt es bis heute, diese Rhetorik, dass Computer ja eigentlich schlau sind. Also noch nicht ganz so schlau wie Menschen, aber sie werden immer klüger. Und eigentlich ist das menschliche Gehirn auch nur ein Computer, und ob es jetzt auf Siliziumbasis ist oder auf Kohlenstoffbasis, ist egal. Und damit wird diese Rhetorik aufgebaut und durch solche Begriffe wie Elektronengehirn natürlich nochmal verstärkt. Und da einhergeht, Ferrati nimmt das als Demonstration wieder für ein System und baut einen Computer extra als Spielcomputer. Das ist die erste Konsole, können Sie sagen. Okay, ist ein bisschen größer, aber so die erste spezialisierte Spielemaschine, um zu zeigen, was Ferrati für tolle Ingenieure hat, die halt solche Maschinen hervorbringen. Und es war klar, wenn man in eine Messe geht, wo man viel Laufpublikum hat, die wollen nicht sehen, wie präzise man die Buchhaltung durchführt, sondern die wollen halt irgendwie auch mit dem System interagieren, und da eignet sich nichts besser als Spiele. Auch das ist so ein Topos, den wir in der Computerspielgeschichte häufiger haben, dass die ersten Spiele eigentlich Demos sind, so als was das System kann. Und was wir bei der 3D-Grafik gesehen haben, bis heute sind es die Spiele, die die Computer am meisten fordern. Und die Weiterentwicklung der Computertechnik ist im Wesentlichen getriggert durch den Wunsch, interaktive Echtzeit-3D-Grafik zu haben. Für alle anderen Anwendungen also sind Computer inzwischen weit genug, es sei denn, sie wollen, sagen wir mal, Großwettersysteme simulieren. Da können die Computer auch nicht groß genug sein. Aber der Consumer-Markt wird eigentlich nur getriggert, was neue Grafikkarten, neue Systeme, schnellere Systeme angeht, durch die 3D-Grafik. Und da kommen dann die Betriebssystemhersteller und sagen, okay, jetzt brauchen wir ein System, was diese Grafik ausnutzt, also halbtransparente Menüs und so. Aber von der Funktionalität braucht man es nicht, nur für die letzten 3D-Spiele. Diese AC-Reihe, also ENIAC, UNIVAC, EDVAC, entwickelt sich weltweit. Zum Beispiel die EDSAC ist ein englisches englisches System, was auf dieser AC, auf diesem EDVAC-Prinzip basiert, auf dieser Architektur. Auch das ist so ein experimenteller Computer, der halt in dem Physiklabor steht. Und Alexander Sandy Douglas schreibt 52, sagt, okay, wir schreiben mal ein Spiel und das nennen wir, also das ist Noughts and Crosses, also Tic-Tac-Toe. Das ist insofern wichtig oder interessant, OXO 1952. Also OXO sind einfach die nicht, also Kreis, X und wieder Kreis. Das ist das zweite Spiel neben NIM, was ganz beliebt ist, Tic-Tac-Toe. Was Sie hier aber sehen können, Sie können den Emulator runterladen, den gibt es immer noch, der wird, glaube ich, auch noch von aktuellen Systemen ausgeführt. Was Sie aber sehen können, ist die Technik, auf der das läuft. Sie haben als Ausgabebildschirm einen Radarschirm, wieder den runden, aber als Punktraster. Also Sie geben keine Vektoren aus, sondern Sie können tatsächlich Punkte machen. Das war in der Zeit auch ein Speicher. Sie haben hier unten Tanks, das sind die, da werden die Bits gespeichert, und zwar als Schallimpulse in Quecksilber. Die Frage ist immer, wie können Sie eigentlich Daten speichern? Sie müssen sich mal die Frage stellen, wenn Sie jetzt auf einer Insel sind und Sie sollen einen Datenspeicher entwickeln, was würden Sie denn machen? Transistoren sind noch nicht kommerziell verfügbar, Röhren sind relativ langsam. Und was man hier macht, mit Röhren können Sie nicht viele Daten speichern. Und was Sie machen, Sie geben eine Quecksilberröhre und geben per Lautsprecher einen Schallimpuls rein. Sie wissen, Quecksilber hat irgendwie diese und jene Schallgeschwindigkeit, und eine Tausendstel Sekunde später wird das durch ein Mikrofon an der anderen Seite wieder eingesammelt. Und Sie schicken im Grunde genommen ganz viele, da können Sie ungefähr 1000 Bit, also Bit ist 0 oder 1, unterbringen, so eine Röhre. Und hier können Sie sich Ihren Tank halt aussuchen. Also das ist eine als Speicher ein Quecksilbertank. Sie dürfen nur nicht gegendotzen, dann ist der ganze Speicher gelöscht, weil dann ein Schallimpuls reinkommt. Als Eingabegerät haben Sie einen Telefonhörer. Kein Hörer, ein Telefon, eine Wählscheibe, die Sie vielleicht gar nicht mehr kennen, oder? Sie sind in der Generation, Sie sind ja wahrscheinlich nur mit Tastentelefonen aufgewachsen. Aber Ihre Oma, die hat noch sowas. Wählscheibe. So, und ansonsten haben Sie hier, also der spielt halt hier sein Tic-Tac-Toe, und oben haben Sie einen Output, das wird hier wieder so in Halb-Echtzeit ausgegeben, aber auch ausgedruckt. Dial Move. Und Sie können halt wählen von 0 bis 9, jetzt sind Sie dran. Und dieses System spielt perfekt. Also Tic-Tac-Toe werden Sie kennen, ist immer unentschieden, und dieses System, entweder es gewinnt oder es spielt unentschieden. Was gar nicht so einfach ist, also wenn Sie, also Sie haben ja wenig Speicher, brauchen aber irgendwie einen Algorithmus, der zuverlässig dieses System gewinnen lässt. Es ist gar nicht trivial, das zu schreiben. Das können Sie, also wenn Sie das interessiert, können Sie das alles nachschauen. Aber so funktioniert Noughts and Crosses 1952. 1952 ist auch die Geburtsstunde des modernen Mangas von Osamu Tezuka, Astro Boy, der stark inspiriert ist von Disney, muss man sagen. Also der japanische Kultur hat eine lange Tradition in bildhafter Darstellung, also auch lange vor der Invasion der Amerikaner, aber in so einer Mischung aus japanischem Bildästhetik und amerikanischer, also hier, das ist wieder so der Junge, der ein Mensch werden will, wird ihm bekannt vorkommen, Pinocchio 1950 kommt raus, und der schreibt halt in so einer einerseits amerikanisierten Darstellung, aber Sie sehen ja schon so die ersten, diese typischen Linien und so, diese ersten Selbstfindungsformen des japanischen Mangas, die von Osamu Tezuka, der sehr viele Reihen auch begründet und also ich glaube 150.000 Seiten in seinem Leben malen wird. Und er begründet diese Traditionslinie, die dann witzigerweise in den 90er Jahren die westlichen Comics also zum größten Teil auch wieder überschrieben haben. Also es gibt heute sehr viel mehr Mangas im Handel als Comics, die aus der westlichen Tradition kommen. Also die Geschichte des Comics führen wir auch parallel, weil Comic und Computer, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, Computerspiele doch sehr eng geführt werden. 1954 Godzilla ist ein, naja, was ich eben schon sagte, so die Übertragung des King Kong-Stoffes, das Monster wiederum erzeugt durch fehlgeleitete Atomversuche, also das Drama der Wissenschaft gebiert Monster und das dann in der Gesellschaft irgendwie die Stadt überrennt und auch als konkrete Bedrohung zurückkommt. Ist einerseits, heutzutage gilt es wieder so als Kult-Trash, weil es halt so ganz mit Männern in Plastikkostümen und so, also mit allen Mitteln wird hier halt Special Effects aufgebaut. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder Remakes und das Thema wird auch ständig aufgegriffen, dass halt irgendwie das Monster kommt und als Bedrohung der Zivilisation fungiert. Godzilla ist da schon so ein ganz wichtiger Referenzpunkt, auf den sich viele Regisseure dann auch beziehen. Und natürlich für Spiele ist sowas auch mal ganz gut, da taucht auch mal sowas auf. So, und dann eines der zentralen Werke im Fantasy ist Tolkiens Herr der Ringe Trilogie. Er hatte ja 37 den Hobbit, damit hat er losgelegt und gesagt, das wäre immer ein größerer Plan gewesen und den hat er dann 54 umgesetzt. Und im Grunde genommen teilt man Fantasy ein in die Zeit vor Tolkien und die Zeit nach Tolkien. Und Tolkien selber übernimmt diese High Fantasy in einem Rutsch. Also es gab Vorformen, da hatte ich ihn letzte Woche ja schon mal vorgestellt, also die Entwicklung von Welten. Aber Tolkien macht das so virtuos, dass im Grunde genommen alles danach immer sich vorwerfen lassen muss, ist im Grunde genommen Herr der Ringe abgeschrieben. Beziehungsweise zeitgleich, also Lewis Chronicles of Narnia, die in Europa lange Zeit eher unbekannt sind, bis es dann zu der Verfilmung kommt, aber in Amerika einen ähnlichen Stellenwert genossen wie der Herr der Ringe und da kann man ihm das Plagiat jetzt nicht vorwerfen. Es war natürlich auch so ein bisschen in der Zeit, dass man diese fantastischen Geschichten weiterbringt. Das Genre kommt allmählich zu sich selbst. Es gibt eine Menge Autoren, die jetzt gerade im Science-Fiction auch aktiv sind, insbesondere durch diese Groschenromane und durch diese Pulp-Heftchen. Und Chronicles of Narnia, das sind so die beiden zentralen Werke im Fantasy, die das Genre des Fantasies dann hervorbringen. Und 1957 fliegt der erste russische Satellit über Amerika, der Sputnik. So, und das ist so eine Sache, man hatte zwar immer mal so den Weltraum im Blick, aber so richtig war das nicht klar. Man wusste ja nicht, was die Russen da auf der anderen Seite machen. Und plötzlich haben die einen Satelliten im All. Das ist eigentlich nur ein Reflektor, also der reflektiert Radiowellen, der sendet noch nicht mal was aus. Aber er demonstriert, euer Territorium ist uns ganz egal, wir fliegen so hoch, da können uns auch eure Abwehrraketen nicht runterholen. Und heute ist es nur ein Reflektor, morgen kann es ja schon eine Waffe sein. Das löst in Amerika was Ähnliches aus wie seinerseits Pearl Harbor, also ein diffuses Gefühl der Bedrohung, was man aber auf jeden Fall auch aufarbeiten muss. Und es kommt zu einer großen Welle, interessanterweise nicht nur an militärischen Forschung, sondern an Grundlagenforschung. Eisenhower, der Präsident, sagt, okay, wir müssen dagegen vorgehen und wir müssen irgendwie sehr viel Geld in die wissenschaftliche Forschung investieren. Und er gründet die ARPA, also Advanced Research Project Agency, eine Agentur für Grundlagenforschung, die sehr schnell militärisch wird, also die ist vom Verteidigungsministerium finanziert. Und die wiederum wird dann 10 Jahre später das Internet hervorbringen oder erstmal das ARPANET. Zu der Entwicklung kommen wir dann aber noch in den 60er Jahren. Die wird auch sehr schnell mit der NASA zusammenarbeiten und der Traum war dann zu sagen, okay, wir wollen einen Mann on the Moon at the end of the century, the destiny, wie dann Kennedy das sagen wird. Also das ist so das Ziel der Amerikaner, die Russen bringen Satelliten ins All, wir bringen einen Mann auf den Mond, dann geht es uns wieder gut in der Moral. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Grund zum Mond zu fliegen, also vom Aufwand her lohnt sich das nicht, irgendwie einen Menschen da hochzubringen. Aber es hat was mit Prestige und mit Dominanzanspruch in dem abzuzeichnenden Kampf um die Vorherrschaft im Weltraum, aber jetzt nicht außerhalb der Erde, zumindest in der Atmosphäre. Und da investieren die Amerikaner in unglaublich, also die aktivieren dann so unglaubliche Menge an Aktivitäten und an Menschen, die daran forschen, an Ressourcen, an Geldern, an Technik, und das treibt die Computertechnik und viele andere Techniken entsprechend voran. 1958, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende der Grundlagen. Jetzt haben wir wieder William Higginbotham und Robert Dvorak sollen wieder einen Tag der offenen Tür gestalten. Die sind wieder an einem Physiklaboratorium und haben Geräte, mit denen sie was berechnen können, Projektile. Die können halt, also ihre Maschinen können super Parabeln berechnen. Und die sagen sich, was können wir denn machen? Da kommen jetzt Leute, die haben mit Physik gar nichts am Hut. Und die sagen, okay, wir bauen einfach mal ein Spiel. Das ist eine alte Tradition. Die kennen, im Zweifel kennen sie auch diesen Dropping Ball vom Whirlwind. Und sagen, okay, wir schauen uns das mal an. Wir machen es aber, wie halt so eine Parabel läuft, von der Seite. Im Gegensatz zu den Tennisspielen, die dann später kommen, die das immer von oben abbilden. Es ist kein wirklicher Digitalcomputer. Sie bauen halt einen Schaltkreis in, glaube ich, 3 Wochen zusammen, der so einen Lichtpunkt auf dem Radarschirm oder in dem Fall halt auf dem Oszilloskopen, das ist dieser kleine da in der Mitte, also das ist jetzt nicht so groß. Und Sie haben diesen Controller. Also Sie können da links und rechts steuern und immer mal draufdrücken. Aber Sie sagen sich, es ist halt ein netter Gimmick. Im Grunde genommen haben Sie eines der ersten Spiele, also nicht das erste, wir haben ja ein paar gesehen inzwischen, aber eines der ersten Spiele entwickelt und auch veröffentlicht. Was Sie hier sehen, ist ein Nachbau. Also das hat man dann zu Ehren 2008, glaube ich, hat man das nochmal nachgebaut und dann auch gefilmt. Aber Sie sind halt Physiker und sagen sich, verkaufen, Geschäft, nö, keine Lust. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie einen Markt aufzumachen. Es hat einen großen Erfolg, ganz klar, die Leute spielen das gerne. Aber nach dieser Show ist es dann vorbei. Ich meine, wir haben jetzt demnächst die Lange Nacht der Wissenschaft wieder in Bayreuth, wo wir wieder solche Sachen ausstellen. Und da kann man sich, inzwischen kennt man ja seinen Markt, aber in so einem Rahmen müssen Sie sich das vorstellen. Da soll mal die Bevölkerung, darf halt mal sich dieses Labor anschauen. Und die bauen Tennis for Two und gründen damit eigentlich sie gründen keine Industrie, aber sie inspirieren dann eine Industrie, die 14 Jahre später kommt Pong auf den Markt und so, 72. Und das ist auch ein Tennis und inspiriert ganz klar von diesen Ausstellungen, wo man sagt, okay, also ein Ball fliegt von links nach rechts. Im Grunde genommen ist es schon ein Spiel und wir machen hiermit weiter. Aber wir machen hiermit eigentlich Schluss für heute und sind jetzt in den, ein bisschen vor der Zeit, Moment, wir sind in den 60er Jahren, wo stehen wir jetzt? Wir haben Computer, wir haben die ersten Netze, die fangen an. Wir haben eine sehr ausgebaute Welt des Imaginären, also wir haben Fantasy, Science Fiction, Horror, Western, Adventure, Abenteuer, Krimis, all das ist inzwischen relativ gut ausdifferenziert. Es fängt eben an, die Welt der Comics, des Trickfilms, das geht los, also Disney hatte ich Ihnen letzte Woche gezeigt, die Disney-Entwicklung, das geht hier natürlich weiter in den 60er Jahren. Und allmählich kommen diese Sachen zusammen. Und das ist vielleicht das Spannende, dass ab in den 60er Jahren die Computertechnik und die Spieleentwicklung zusammenfließt und ab den 70er Jahren dann das, also eigentlich über Star Wars auch, aber dann das Science Fiction als Thema in die Computerspiele. Nee, es geht schon in den 60ern los, dass man Science Fiction einfach als Thema in die Computerspiele aufnimmt. Und diese drei Stränge, die kulturhistorischen, die technikhistorischen und die spielhistorischen Stränge in den Computerspielen zusammenfließen. Gut, aber das ist nun eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen in der nächsten Woche weiter. Es sei denn, es gibt jetzt von Ihnen noch Fragen oder Anmerkungen. Also wir hätten noch 5 Minuten, aber wir müssen die auch nicht ausnutzen, wenn wir durch sind. Ja. Ach so, der Praxisteil für EDV Multimedia ist, Sie kommen, wann Sie wollen. Also EDV Multimedia, das bezieht sich auf für Medienwissenschaft, Medienpraxis, den Studiengang. Da gibt es ja Freitag die Vorlesung. Sie können ja jetzt schon anfangen zu questen. Und wenn Sie sagen, da komme ich nicht weiter oder da hätte ich gerne ein bisschen was, dann kommen Sie einfach in den Pool oder ins iLab, wahrscheinlich im iLab oben, und kommen dazu. Sie müssen aber nicht erstmal. Gut, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche. vielleicht noch.